freue mich, dass ihr jetzt da seid und dass wir miteinander ins Gespräch kommen können. Wir werden hier am Podium diskutieren, aber es gibt auch ein Funkmikrofon, was herumgereicht werden kann und wo ihr euch auch beteiligen könnt an den Fragen, die wir miteinander diskutieren. Ich möchte, dass zuerst kurz eine Vorstellungsrunde stattfindet. Ihr habt einige noch gar nicht gesehen. Die Petra ist erst heute gekommen beispielsweise. Der Frank ist erst heute gekommen. Du hast dich nicht vorgestellt, hast aber geredet heute schon. Und der Armin ist schon lange da, aber hat sich auch noch nicht vorgestellt. Aber Ladies first, wir fangen mit dir an, bitte. Stell doch dich kurz vor, Petra.
Privates, berufliches, leidenschaftliches. Genau. Beginnend mit privat. Ich bin verheiratet, seit fast einem Vierteljahrhundert schon. Und habe 3 Kinder, die mir bereits über den Kopf gewachsen sind. Und bin vom Beruf Lehrerin, habe, wie ihr bereits gehört habt, eine christliche Schule und einen christlichen Kindergarten gegründet. Trinity kann man finden am Internet, hat sich inzwischen auch vermehrt, gibt es 3-mal bis jetzt in Österreich, Tendenz hoffentlich steigend. Ich bin auch Pastorin im Life Church Netzwerk seit 3 Jahren. Und meine Leidenschaft ist außerdem, mich für den Lebensschutz einzusetzen. Bin in der Lebenskonferenz tätig, aber auch in der österreichischen Lebensbewegung seit vielen, vielen Jahren. Und, was fehlt, was ist noch wichtig, im Schulamt der Freikirchen in Österreich, Entschuldigung, Armin, bin ich auch seit 2013.
Vielen Dank, wir machen gerade auf der Seite weiter.
Petra Blonner.
Frank Hinkelmann, ähnlich wie Petra auch, fast ein Vierteljahrhundert verheiratet. Wir haben gerade den 24. Hochzeitstag hinter uns, auch 3 Kinder. Lebe in Petzenkirchen in der Nähe von Wieselburg in Niederösterreich. Hauptberuflich leite ich noch die Arbeit von OM in Europa, bin Teil des internationalen Leitungsteams bis Ende des Jahres. Darüber hinaus war ich jahrelang mit der Österreichischen Allianz als Vorsitzender engagiert und bin derzeit Vorsitzender der Europäischen Evangelischen Allianz. Gemeindlich gehöre ich zur evangelischen Pfarrgemeinde Make Scheibs und bin dort auch als Pfarrer im Ehrenamt tätig. Bin also hier einer der wenigen Nicht-Freikirchler wahrscheinlich im Saal. Hobbys lesen und Bücher schreiben, das sind so meine Hobbys.
Danke, Frank. Paul, und dann nähern wir uns wieder dem Zentrum. Dem Zentrum der Diskussionsleitung. Bitte.
Also mein Name ist Paul Thamann. Ich bin an der Pädagogischen Hochschule angestellt, also KPH Wien, und bin da zuständig für die Ausbildung und Fortbildung der freikirchlichen Religionslehrer und Lehrerinnen. Bin da auch eben im Schulamt leitend, also habe eine Abteilungsleitung im Schulamt auch. Und meine Lehre ist aber auch am Institut für Philosophie in Wien. Also ich bin auch ganz exponiert im säkularen Bereich, wenn man so will. Was mir sehr Spaß macht, weil ich das wichtig finde. Das ist auch eine Leidenschaft von mir und kann auch an Frank anschließen. Also ich liebe es auch, Bücher zu lesen und auch zu schreiben und eben mich da einzubringen auch in die Wissenschaftsdebatte, auch im Bereich der Philosophie und der Ethik. Habe eine Frau, Ungarin, die sind jetzt alle in Ungarn, also mit den 3 Töchtern, also eine Frau, 3 Töchter, und darum bin ich eben alleine da, weil alle in Ungarn derzeit urlauben.
Danke. Armin, bitte.
Armin Hunderli, ich bin der Mann von der Sonja und wir haben 3 Kinder, das gehört offenbar. Wahrscheinlich wurden wir deswegen ausgewählt. Genau. Ja, sind alle da, irgendwo. Wir sehen sie in der Früh und dann am Abend wieder, wenn sie zurückkommen ins Zimmer. Dazwischen haben sie ihr eigenes Programm und genießen es. Beruflich Klavierlehrer. Sonst... ich bin Dozent an der Evangelikalen Akademie, dort zuständig für die praktische Theologie, unterrichte Religionspädagogik, Gemeindeaufbau, Hermeneutik, sonst noch ein paar Dinge. und bin auch an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule, wie der Paul, allerdings nicht mit seinem großen Pensum dort in der Religionslehrerausbildung. Bin Fachinspektor für Niederösterreich für den freikirchlichen Religionsunterricht und auch Amtsleiter des Schulamts der Freikirchen.
Danke, also jetzt wisst ihr, warum ich in der Mitte sitze. Ich habe 5 Kinder. Genau. Okay, das Thema ist, wo braucht die Gemeinde heute Reformation? Und ich habe gedacht, wir halten uns zunächst einmal an die 5 Solas und werden uns einmal um diese herumkreisend beschäftigen mit dieser Frage. Dann auch vielleicht darüber hinaus einige Fragen miteinander diskutieren. Aber ich möchte eine Vorbemerkung machen. Die Reformation ist oder war ein weltgeschichtliches Ereignis von unglaublicher Bedeutung. Also ich denke, wir wären nie das heute, was wir sind, wenn es keine Reformation gegeben hätte. Auch den säkularen Bereich betreffend. Und irgendwo habe ich so gedacht bei der Vorbereitung, das ist fast ein bisschen hochmütig, wenn wir jetzt so da zusammensitzen und sagen, wo brauchen wir Reformation? Wir könnten uns natürlich fragen, wo braucht unsere Gesellschaft, bräuchte unsere Gesellschaft wieder so eine umfassende Reformation? Und das wäre sicher nötig. Aber das ist vielleicht weniger das, was uns jetzt in dieser Diskussion interessiert. Wir wollen viel kleiner fragen, viel kleiner. Wo brauchen wir in unseren Gemeinden eine Neubesinnung? Wo brauchen wir in unseren Gemeinden eine neue Ausrichtung? Wo brauchen wir in unseren Gemeinden Reformation? Ich möchte es also ganz fest zurückreduzieren und nicht so tun, wie wenn wir jetzt die Rezepte diskutieren müssten, was eine Reformation dieser abendländischen oder Weltgesellschaft betrifft, wie auch immer. Also das möchte ich einfach als Vorbemerkung kurz gesagt haben. Wir beginnen mit dem allein die Schrift, sola scriptura. Und wir fragen uns, wo brauchen wir in unseren Gemeinden, jetzt eben klein gefragt, in Bezug auf dieses Thema allein die Schrift Reformation, wo und wie brauchen wir das? Sind wir nicht eh alle bibeltreu, in Anführungszeichen? Was brauchen wir in diesem Punkt heute in einer Gesellschaft, die mit dem Wort Gottes überhaupt nichts mehr anfangen kann in der Regel? Da möchte ich jetzt euch einmal fragen, wie aktuell ist das heute? Brauchen wir in unseren Gemeinden in Bezug auf die Schrift Reformation? Wer schießt los?
Ich würde vielleicht noch etwas grundlegender anfangen. Was ich beobachte, ist, dass die Kenntnis der Bibel in unseren Gemeinden mehr und mehr abnimmt. Nicht nur biblische Lehre als solches, aber viele Kinder wachsen nicht mehr auf mit biblischen Geschichten. Im Kindergottesdienst mag das und das gemacht werden, teilweise gute Programme, aber auch da nicht. Das heißt, ein Grundbibelwissen ist oft gar nicht mehr wirklich vorhanden. Mir fiel es letztens auf, unsere Töchter gehen in einen freikirchlichen Jugendkreis. Meine Tochter kam abends nach Hause und sagt, Papa, glauben wir wirklich an das Fegefeuer? Und ich sag nö. Und der Jugendleiter hat die Frage gestellt, wer von euch glaubt, dass es ans Fegefeuer? Und bis auf sie und ein anderes Mädel haben alle die Hand gehoben. Das zeigt für mich nicht, dass dort das Fegefeuer gelehrt wird in dieser Freikirche. Ich habe nachher mit einem Pastor, mit dem ich eng befreundet bin, gesprochen. Aber das wurde nie thematisiert. Da wurde nie drüber gesprochen, was eigentlich für ein Verständnis haben wir. Und das sind so Dinge, wo ich sage, ganz grundlegend, die Grundwahrheiten der Bibel müssen wir ganz neu lernen zu buchstabieren in unserem Gemeindealltag. Und Familienalltag, bitte nicht alles auf die Gemeinde abschieben.
Okay, wie tun wir das?
Das wollte ich eben jetzt auch gerade bemerken, wenn ich darf. Ich tue mir ein bisschen schwer damit zu denken, in diesem kleinen Rahmen, wo braucht die Gemeinde Reformation, abgesehen von der Gesellschaft? Weil ich glaube, gerade das ist ja das Wichtige, dass wir unsere Türen aufmachen nach außen hin, zu der Gesellschaft hin. Und das eine bedingt das andere. Also das war vor 500 Jahren so und das ist auch heute nicht anders. Also darf ich diese Bemerkung machen?
Dass ja, gerne.
Ich glaube, dass das für uns ganz wichtig ist, dass wir unsere Tür nach außen öffnen. Paul hat heute bemerkt, dass wir in einer neuen Zeit leben. Das spüre ich auch, das erlebe ich auch so. Wir Christen hatten nicht immer so eine gute Zeit. Wir wurden viel angefechtet und auch verfolgt und verlacht und verspottet und nicht ernst genommen. Wir hatten keine mediale Aufmerksamkeit und wenn, dann keine gute. Aber ich glaube, die Zeiten haben sich wirklich geändert, sichtbar geändert. Und wir brauchen nicht mehr in dieser verteidigenden Haltung bleiben als Christen. Unseres beschützend, das ist auch notwendig, das sehe ich schon auch so, dass wir unsere Werte verteidigen. Aber ich glaube, dass viele Türen heute offen sind für uns und dass auch wir unsere Gemeindetüren mutig öffnen dürfen. Ja, es könnten zwar welche davonlaufen, aber es könnten auch welche reinkommen. Und manchmal erlebe ich uns Christen immer noch so, dass wir versuchen, die Türen so ein bisschen so aufzustoßen. Ja? Und ihr wisst ja, was passiert, wenn wir sie versuchen aufzustoßen und dabei sind sie schon offen, fallen wir auf die Nase. Ich glaube, die sind schon offen. Wir dürfen mutig raustreten mit dem, was wir haben und die Gesellschaft damit infizieren.
Danke, ja. Doch möchte ich jetzt nochmal zurückkommen zu der Frage, wie geht jetzt das praktisch, dass die Leute wieder in den Gemeinden mehr, die Kinder wieder mehr Bibel lesen oder die, ich weiß nicht, ob wir überhaupt von einem Leserückgang sprechen können in unseren Gemeinden. Auch bei den Erwachsenen, wer liest wirklich noch regelmäßig täglich in der Bibel? Wie könnten wir da etwas tun? Da sind die Pädagogen.
Der Armin hat darüber promoviert, gell?
Das ganz präzise, aber ja, geht auch um diese Frage. Bevor wir zum pädagogischen, didaktischen kommen, vielleicht doch ein paar Ergänzungen zu dem, was der Frank gesagt hat. Schon Luther hat meines Wissens einen Zwei-Fronten-Krieg geführt in dieser Frage. Die eine Front war die katholische Kirche, die ein Lehramt hat, nicht Schulamt, gell, Lehramt, das sagt, wie die Bibel auszulegen ist. Und demgegenüber hat der Luther gesagt, nein, das brauchen wir nicht. Die Bibel legt sich selber aus. Die Bibel ist die Autorität und nicht die Kirche stülpt keine Autorität drüber. Das ist alles bestens bekannt. Die andere Front aber, die scheint mir für die heutige Zeit mindestens so wichtig. Da muss ich mich korrigieren, du bist der Historiker, ich nicht. Ich glaube, er hat sie Schwärmer genannt, der Luther. Also die meinen, man kann die Offenbarung Gottes direkt empfangen und man braucht keine Bibel. Das ist ja eine andere, und gegen eine direkte Offenbarung Gottes ist ja nichts zu sagen, aber da sehe ich die Gefahr in unserer heutigen Zeit, das hängt vielleicht auch mit dem Lesen der Bibel zusammen, wenn ich die Botschaft Gottes direkt empfangen kann, und ich bin auch überzeugt, dass ich das kann als Christ, dann ist aber die Gefahr, dass ich die Bibel nicht brauche. Weil das ist ja sehr viel mühsamer, sich mit den alten Texten auseinanderzusetzen, die zu übersetzen und auszulegen, zu verstehen. Das ist ein schwieriger Prozess. Im Gegensatz zu dem, so quasi einfach warten, bis Gott mir das so sagt. Das ist leichter. Und da sehe ich eine Gefahr in der heutigen Zeit, dass wir die Bibel beiseite schieben. Ich sehe die Gefahr bei uns nicht im Lehramt, sondern auf der anderen Seite, dass man die Bibel beiseite schiebt und wartet, bis Gott einem die Dinge auch ohne Bibel so sagt. Und dann kann ich mir sehr viel Arbeit sparen damit. Ja, du kannst ja jetzt weitermachen.
Naja, also vielleicht noch eine ganz kurze Anmerkung zu was anderem, was noch nicht erwähnt wurde. Ich denke, Reformation ist ja etwas, was im Kleinen immer anfangen kann oder soll und was dann sich ins Große ausbreiten kann. Und ich denke, es ist einfach so wichtig und gut, wenn man sich die Frage stellt, wo steht man selber, wie ist die eigene Beziehung zur Bibel, liebt man das Wort Gottes, will man wirklich hören, was Gott zu einem zu sagen hat, sehen wir die Bibel als Wegweiser für unser Leben, als Richtschnur und auch als Liebesbrief Gottes für uns, für mich jetzt ganz konkret. Und ich denke, wenn ich anfange, Bibel zu lesen und die Bibel wirklich zu lieben, dann färbt das ab auf die Leute um mich herum, dann sehen das die Menschen, dann lernen die Kinder, aha, das ist wichtig für den Vater, und so. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Ich war mal bei so einem Seminar, wo eigentlich alles geistliche Leitungsträger waren, also alles wichtige Leute. Und da hat dann der Referent die Frage gestellt, wie viel habt ihr in der letzten Woche Bibel gelesen? Und das waren, wie gesagt, alles Leiter oder Leute, die in Ausbildung waren für Leiterschaft, für den geistlichen Dienst. Und die Frage wurde nicht öffentlich beantwortet, sondern hat jeder für sich selber beantworten müssen oder dürfen. Und jeder hat sich überlegt, was war am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, und dann haben es alle aufgeschrieben, so viele Minuten, so viele Kapitel oder so, ja, und jeder für sich. Und das Ergebnis war, also es wurde niemand beim Namen genannt oder so, aber es ist dann irgendwie so doch gesammelt worden und es war extrem wenig. Also die Leute haben keine Zeit, Bibel zu lesen, ist nur für sich. Sie bereiten vielleicht sich vor für den Dienst oder so, aber so richtig Zeit mit Gott verbringen, das findet viel zu selten oder viel zu wenig statt, zumindest in diesem Seminar, in dieser Gruppe. Bei mir war es so, ich war damals Student, ich habe mehr Zeit gehabt, ich habe viel Zeit gehabt und ich war recht froh, dass ich dann viel hinschreiben konnte. Also ich habe mich wohl gefühlt, aber wie gesagt, die Auswertung war dann alles andere als positiv. Und ich habe das für mich mitgenommen. Ich habe dann gesagt, also als Student habe ich dann gesagt, lieber Gott, ich möchte, so wie ich jeden Tag esse, möchte ich auch jeden Tag dein Wort aufnehmen als Nahrung. Und dann habe ich so eine Art Gelübde geschlossen als Student und habe gesagt, immer bevor ich esse, möchte ich schon dein Wort essen, nicht? Lesen. Das war dann beruflich und so nicht mehr so leicht. Dann habe ich es ein bisschen umgedreht und so. Aber die Wichtigkeit ist, glaube ich, geblieben. Oder zumindest ist das das Ziel. Ja.
Spannend. Okay, also das Stichwort Vorbild, zu dem wir später in anderem Kontext noch einmal kommen, ist hier gefallen. Es gibt sicher viele andere, gäbe sicher viele andere Rezepte. Reinhold, du hast schon viel über diese Frage nachgedacht, das weiß ich. Hast du eine Idee, wie man das Bibellesen wieder fördern könnte in den Gemeinden? Du kriegst ein Mikrofon.
Ich glaube, es hat sehr viel mit den Eltern zu tun. Ich glaube, die.
Aha. Es hat sehr viel mit den Eltern zu tun. Also, wenn man die Berührungszeiten hernimmt, dann hat die Gemeinde zwar eine prägende Rolle, aber wenn man die Berührungszeiten der Eltern und der Häuser hernimmt, dann ist da eine größere Chance und die eigentliche Verantwortung. Und ich glaube, die Kettenreaktion sollte sein, dass ausgehend von der Gemeinde Eltern unterwiesen werden, wie kann ich Bibelpraxis insgesamt in der Familie unter einem Dach verwirklichen, wie kann das was ganz Selbstverständliches werden, und ich glaube, da hapert schon, also das ist dann schon gemeindepädagogisch eine Herausforderung, und ich denke, viele Eltern wissen nicht, wie man sowas überhaupt macht, was ist eine Familienandacht und so weiter, und da setzt es eigentlich schon an, aber auch generell die Leseförderung, also das Lesen geht insgesamt zurück, der Bücherverkauf geht insgesamt zurück, und generell, wir sind eine Buchreligion, wenn ich das so sagen darf, und ich habe große Sorge, wenn die praktische Lesefähigkeit weiter schrumpft, dass wir, also da müssen wir jetzt auch als Gemeinden mehr tun, um Lesen zu fördern.
Danke, Reinhold, du wolltest etwas sagen dazu?
Ergänzend dazu, eine der Errungenschaften der Reformation ist die Überzeugung der Klarheit der Schrift, dass die Schrift, wo sie gelesen und gehört wird, dass der Geist Gottes dadurch zu uns spricht. Ich frage mich nur, wenn ich durch unsere Gemeinden hindurchgehe, welchen Stellenwert nehmen Schriftlesungen ein? Ist das, was man noch vielleicht im Psalm zum Anfang kurz macht, ein, zwei Verse, die schön sind? Trauen wir dem Heiligen Geist zu, dass er durch das laute öffentliche Lesen des Wortes Gottes in das Leben von Menschen hineinspricht. Und das wäre ein Aspekt, den ich denke, den jeder für sich auch in seinem gemeindlichen Kontext über all das hinaus, also was ich alles unterstreichen möchte, durchaus einmal gerne zum Nachdenken mitgeben würde.
Danke, Armin.
Ja, ich möchte da gerne anknüpfen, aber vielleicht ein bisschen eine andere Blickrichtung noch zeigen. Es ist ja die Gefahr, dass man dann in eine neue Art Werk, was weiß ich, kommt. Wir kommen ja dann zur Gnade an, und dann kann man das wieder vom Tisch wischen. Man muss so viel Bibel lesen wie möglich. Es geht ja gar nicht. Ich habe lange als Klavierlehrer gearbeitet und möchte da einen Vergleich herstellen, der meines Erachtens helfen kann. Warum spiele ich ein Instrument? Weil es schön ist, weil es mir gefällt. Und ich habe mich schon ertappt bei dem Gedanken, wenn ein Kind zu mir kommt und sagt, es möchte gerne Klavier lernen, habe ich mir auch schon, ist mir nur so als Gedanke durch den Kopf, wenn du wüsstest, was du vor dir hast, der Weg ist wirklich weit. Das Kind weiß es natürlich nicht. Und wenn es es wüsste, würde es aufhören. Das ist beim Bibellesen vielleicht ähnlich. Man kann es von der mühsamen Seite her sehen, es sind alte Texte, man muss sich da einlesen, es geht alles nicht so leicht, es ist ein mühsamer Weg, stimmt. Aber die andere Sache ist die, die biblischen Texte, die sind ja unglaublich faszinierend, die sind unglaublich schön und unglaublich vielfältig. Und du hast das schon angesprochen, wo werden Texte gelesen im Gottesdienst. Wie ist meine Begeisterung als Pastor oder als Religionslehrer oder als Eltern, wenn ich hier von der Schönheit und von der Faszination etwas rübergeben kann, ist es viel wertvoller, als wenn ich sage, ich muss jeden Tag Bibel lesen, sage ich ganz salopp, nein, muss ich nicht. Muss ich nicht. Ich muss auch nicht jede Woche Bibel lesen, ich muss zunächst einmal gar nichts, sondern vielleicht auch lernen, das wahrzunehmen und die Schönheit dieser Texte lernen wahrzunehmen. Und dann kann ich etwas angehen, was ja beim Musikinstrument, das weiß jeder, der ein Musikinstrument lernt. Ich sollte, wenn ich es gern spielen möchte, sollte ich möglichst regelmäßig üben. Jetzt, wenn ich mir da die Latte zu hoch lege, dann mache ich es nicht, das geht nicht. Also auch da die Latte möglichst tief, aber möglichst versuchen, eine Regelmäßigkeit hinzubringen. Nicht in dem Sinn, heute habe ich es abgehakt, weil dann kann ich es auch weglassen, sondern die Schönheit der Texte, die Faszination der Texte, und bei der Bibel geht es ja noch um mehr, das Reden Gottes zu hören in den biblischen Texten, ich glaube, das gilt es zu entdecken. Und da geht kein Weg drumherum.
Da war eine Wortmeldung.
Ja, okay. Ich wollte kurz das, was Reinhold erwähnt hat, bezüglich den Eltern. Und wir haben in Perg eine kleine Gemeinde, wo es auch Kinderstunden gibt. Und gibt es eine Kinderstunde, wo 8 bis 11, 12-Jährige sind. Und da wurde von einer, die Kinderstunden abhält, ein Bibelleseplan gestartet, wo man in einem Jahr durch die Bibel geht mit diesen 8- bis 12-jährigen Kindern. Und dieser Bibelleseplan wurde gestartet und es war dann am Ende, oder das Ziel war für die Kinder, es gibt dann ein gemeinsames Essen oder eine Überraschung. Ja. Das Ganze endet jetzt dann demnächst. Und von diesen 6 Kindern, die da mitgetan haben, haben 3 aufgegeben und 3 sind nach wie vor dran. Und ich denke mal, die werden das auch erreichen, das Ziel. Aber was wollte ich damit sagen? Weil der Reinhold eben vorher gesagt hat, die Eltern. Und wir haben erlebt bei diesen 6 Kindern, dass wenn die Eltern dahinter sind, ja, dass auch die Kinder lesen, beziehungsweise hat sich das jetzt ein bisschen geändert, sie hören die Bibel, ja, es gibt sehr viele Hörprogramme oder Hörbibeln im Netz und ja, wir sehen einfach, dass die Eltern, die Verantwortung der Eltern eigentlich das Gros ist. Die Gemeinde ist für mich das i-Tüpfelchen, ja, aber die Eltern sind die was den Kindern das Bibellesen vielleicht näher bringen müssen und ja, und das ist, was ich glaube oder was wir glauben, das Notwendige ist oder eines der notwendigen Dinge.
Okay, vielen Dank. Ein Votum noch und dann müssen wir thematisch ein bisschen weitergehen.
Ich möchte den Wert von Disziplin nicht kleinreden. Ich habe in meinem Leben erlebt, mit Disziplin auch als Christ erzogen worden zu sein. Macht das, stille Zeit, morgens in der Früh und so weiter. Und habe die Freude ziemlich verloren. Und bin fortwährend mit schlechtem Gewissen durch die Welt gelaufen und habe neu Freude bekommen daran, als ich Menschen gesehen habe, die, wo das, was sie in der Bibel gelebt haben, ihre Beziehung zu Gott befruchtet hat. Also wo das Forschen verbunden war mit der Beziehung zu Gott. Und für mich war das so ein ganz simples Schlüsselerlebnis, ganz simpel zu entdecken, wenn ich in der Bibel lese, ist es ein Kommunikationsweg mit meinem Vater im Himmel. Und auf einmal hat mir das wieder Freude gemacht und ich habe Sehnsucht danach gehabt. Also ich bin nicht gegen Disziplin, aber sie ist nicht alles. Und ich bin dankbar, dass das Lesen des Wortes Gottes mich mit dem Autoren des Wortes Gottes in Verbindung bringt. Und das hat mir sehr geholfen.
Okay, danke. Ich möchte zu diesem Schriftkomplex noch in eine andere Richtung gehen. Wir haben gehört vom Raimund Hartha, Sündenfall heute, damals, der Sündenfall sollte Gott gesagt haben. Und er hat gemeint, Sündenfall heute, stellt sich die Frage, sollte Gott gemeint haben? Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Herausforderung. Wir haben irgendwann, glaube ich, einmal das Stichwort gehört, tanzen mit dem Zeitgeist. Tanzen wir mit dem Zeitgeist? Und darüber möchte ich jetzt auch noch ein bisschen diskutieren. Wie schaut das in unseren Gemeinden aus? Brauchen wir hier vielleicht auch Reformation? Erleben wir das, dass wir selber oder Geschwister in der Gemeinde eben diese Zweifel haben? Sollte Gott das wirklich für mich gemeint haben? Gilt das für mich? Was denkt ihr darüber?
Kann man was sagen, dann kann man es dann zerreißen. Zweifel sind in Ordnung. Zweifel sind auch gut, auch wenn es um die Bibelauslegung geht. Das ist zunächst eine gute Sache. Die Frage, sollte Gott gesagt haben, ist insofern ein bisschen das Problem, ist, weil ja da was mitschwingt an Unvertrauen und an Unglaube. Das ist vielleicht das Problem. Aber die Frage, gerade in dem Bibeltext, Was steht eigentlich wirklich da? Wie muss ich ihn oder wie kann ich ihn verstehen? Welche Möglichkeiten gibt es, ihn zu verstehen? Ist ja nicht immer eindeutig. Wie muss ich ihn oder wie kann ich ihn in die heutige Situation übersetzen? Es ist ja nicht eins zu eins identisch. Die damalige Situation, die heutige Situation, wie kann ich ihn umsetzen in meinem Leben? Das sind ganz wichtige Fragen. Meine Befürchtung wäre, dass mit dieser Frage, sollte Gott gesagt haben, diese ganzen Denkprozesse abgewürgt werden. Und das ist nicht gut. Dann dienen sie nur noch dazu, meine eigene Interpretation absolut zu setzen und dem anderen überzustülpen. Und das wäre dann doch ein recht grober Irrweg. In diesem Sinn würde ich sagen, Fragen ganz, ganz, ganz wichtig. Auch zweifelnde Fragen sind sehr wichtig, weil nur so kommt man auch weiter.
Also du, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, würdest du sagen, die Frage, sollte Gott gemeint haben, ist zunächst einmal legitim.
Ja, es ist legitim. Sie sollte neutraler gestellt werden. Aber die Frage ist legitim. Ja.
Okay, gibt es eine nicht legitime Art, das zu fragen?
Er hat ja Gottes Wort in Frage gestellt, und zwar ganz bewusst und perfid.
Meinst du, oder war es im Sündenfall?
Ja. Es war übrigens, er hat Gott falsch zitiert. Die Ursünde war eigentlich ein falsches Zitat. Und deswegen, und jetzt komme ich zum Bibelauslegen, sollen wir ganz genau hinschauen und ganz genau sehen, was hat der Verfasser wirklich damit gemeint. Und nicht, was projiziere ich hinein. Also Exegese und nicht Eisegese. Auslegung und nicht Hineinlegung. Und ich bin der anderer Meinung, ich halte diese Frage, sollte Gott gefragt haben, ich kann dem nichts Positives abgewinnen.
Sollte Gott gemeint haben, nicht gefragt haben, sollte Gott gemeint haben.
Gesagt haben, ich habe mich versprochen.
Sollte Gott gesagt haben, das ist im Sündenfall, die Rebellionsfrage gewesen. Und das ist, das hast du gemeint, dass das nicht, dass es nicht um die Rebellionsfrage geht, sondern um die Verständnisfrage, wenn ich dich richtig verstanden habe.
In der Geschichte ist es klar, doch geht es ja darum, dass die Schlange versucht, das Wort so umdrehen und so zu verdrehen, dass es, also es ist eine Anfrage an die Autorität, es ist ja kein Interesse am Text vorhanden. Und darum ist sie problematisch. Aber in der neutralen, wenn man sie neutral stellt, nicht als in Frage stellen, sondern die Frage, was hat Gott gesagt? So wie du es gesagt hast, wir müssen die Texte genau anschauen und uns überlegen, was sie bedeutet und nicht vorschnell in eine wortwörtliche Übersetzung meinen, übertragen zu können.
Ich denke, du hast es eben gesagt, Armin, und jeder wird hier im Raum zustimmen, wir haben kein Lehramt. Das hat die römisch-katholische Kirche. Davon sind wir theologisch überzeugt, aber ich denke, manchmal sieht die Praxis anders aus. Ich erinnere mich, wir hatten während des Studiums an der Freien Theologischen Akademie in Gießen eine Podiumsdiskussion von 4 unserer Professoren, unter anderem Helge Stadelmann, der manchen hier bekannt ist. Und dann war der letzte der Professoren an der Reihe, stand auf und sagte, die Bibel und ich sind der Meinung. Der Saal platzte los, wir Studenten lachten alle und er hielt inne und überlegte, was habe ich gesagt, warum lachen die jetzt überhaupt? Letztendlich ist es immer wieder der Fall, was ich erlebe, dass wir sehr schnell unsere eigene theologische Interpretation trotz sauberer Bemühungen um saubere Exegese sehr stark absolut setzen. Das Wort Gottes ist Wahrheit, ja, aber ich denke, jeder von uns muss bedenken und beachten, dass wir kulturell Kinder unserer Zeit sind. Und das beeinflusst uns auch in der Art und Weise, wie wir an jeden Text und sei es die Bibel herangehen. Und daher denke ich, muss jede Generation auch neu für sich in aller Demut und Unterordnung unter der Schrift fragen, was heißt das für uns jetzt heute? Und das ist die Spannung und Herausforderung. Und unsere evangelikalen Bewegung ist manchmal die Gefahr, dass wir von Angst geleitet werden, dass da vielleicht falsche Ergebnisse rauskommen. Angst halte ich nicht weder für einen guten noch für einen biblischen Ratgeber.
Gibt es Reformationsbedarf oder sind wir hier in unseren Gemeinden eh?
Es gibt Reformationsbedarf, weil jede Generation eben neu fragen muss, was heißt das für uns? Wie leben wir das? Wie leben wir das in unserem heutigen kulturellen, gesellschaftlichen Umfeld? Ich bin auch jemand, der in der Moderne aufgewachsen ist, der teilweise die Gefühlswelt der Jungen, meiner eigenen Kinder, die jetzt in der Postmoderne aufgewachsen sind, teilweise gar nicht versteht. Aber sie müssen für sich im Ringen mit dem Wort Gottes Wege finden.
Könntest du ein Beispiel nennen? Ich möchte mal provozieren mit einem Beispiel. Wir erleben heute in unseren Gemeinden, vielen Gemeinden, dass junge Pärchen unverheiratet miteinander in Urlaub gehen oder sogar zusammen wohnen. Das wäre in der Moderne, um die Moderne zu nennen, undenkbar gewesen. Das hätte in manchen Gemeinden zur Gemeindezucht geführt. Jetzt sind wir in einer ganz anderen Zeit, das ist die Postmoderne, wir sind beeinflusst von einem relativierten Wahrheitsverständnis und jetzt werden wir junge Geschwister haben, die sagen, ich sehe nichts Besonderes darin, wir lieben uns, wir sind einander treu, wir haben uns die Treue versprochen, wieso sollen wir heiraten? Wie würden wir jetzt angesichts der Frage, sollte Gott gemeint haben, wie gehen wir damit um, mit so einer Situation? Ein praktisches Beispiel.
Biblisch habe ich jetzt hier nur gehört, das stimmt natürlich. Das heißt, nicht mit fertigen Sätzen, du sollst nicht und du darfst nicht, die nützen nichts, die sind auch nichts wert, sondern mit auch gezielten Fragen, du hast gesagt Fragen stellen, wir müssen neue Fragen stellen, das heißt, also wir müssen Fragen stellen. Fragen stellen ist ganz wichtig, das heißt, dass man das in der Schule lernen soll, im Studium lernen soll, Fragen stellen. Mit dieser Frage kann ich ja an die Bibeltexte heran. Ich wüsste jetzt nicht, welchen Weg sonst. Gibt ein bisschen was zu tun, aber das ist eine sehr lohnenswerte Arbeit. Egal mit welcher Frage, kann man mit dieser Frage sein, was sagt das Alte Testament darüber, wie wurde das gelebt damals, was sagt das Neue Testament darüber, wie wurde das gelebt, wie wurde das gehandhabt, welche Hinweise gibt es überhaupt, nicht zu jedem Thema gibt es was, nicht überall gibt es was, also manches ist sehr lückenhaft, muss sich Entscheidungen treffen, die jetzt halt für jetzt relevant sind. Aber ich würde junge Leute genau das ermutigen. Stell diese Fragen, stell sie an die biblischen Texte und dann müssen wir blättern und suchen und schauen, wo steht was.
Ja, also du würdest sagen, eine Herausforderung zur Arbeit.
Ja, ja.
Okay, danke.
Ich habe einen ganz anderen Zugang dazu. Wenn man so will, ich habe sicher sehr viele Einflüsse von der Postmoderne übernommen. Es war zwar Moderne auch, aber es war schon auch die Zeit, so, wo vieles in Frage gestellt wurde und so, oder auch heute noch. Und außerdem mein Umgang mit jungen Leuten, da könnte man jetzt das ernst nehmen und schauen, was ist jetzt das Anliegen der Leute in der Postmoderne? Das Anliegen ist es, dass es sich gut anfühlt. Jetzt könnte man mal da ansetzen und könnte sagen zu diesen jungen Leuten, wisst ihr was, ich weiß, was sich wirklich gut anfühlt. Wenn du wirklich geliebt wirst, das bedeutet, dass die Person Ja sagt zu dir und zwar ganz und gar. Das heißt, dass sie Nein sagt zu allen anderen. Das heißt, dass sie vor allen anderen Leuten sich zu dir bekennt. Was ist da naheliegender als eine Eheschließung? Ja? Und das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man so will, als nur dieses Ausprobieren, dieses Schauen wir mal und diese orientierungslose, vage Situation. Und ich habe selber mit Jugendlichen über das Thema Treue und auch Sexualität vor der Ehe geredet. Und ich habe so geredet, ich habe gesagt, wisst ihr was, gibt's ja keine Ahnung, weil echte Ehe ist ganz was anderes. Da ist nämlich so, dass der Partner wirklich ganz Ja sagt zu dir. Ja, da ist keine Hintertüre mehr offen. Und da fühlst du dich dann wirklich geliebt. Und das ist ganz was anderes. Also auf der Ebene. Wie gesagt, das ist jetzt ein ganz praktisches Beispiel. Aber war ja auch eine praktische Frage.
Genau, super. Vielen Dank. Das ist ja das, was ich provozieren wollte, dass wir nicht einfach nur theoretisch irgendetwas diskutieren, sondern dass es möglichst auch handfest wird und praktisch wird. Super, danke. Ich finde es super. Ich komme auch noch aus der Moderne, viel mehr noch als du. Ich finde es super, solche Antworten zu hören von der jungen Generation. Wirklich. Toll. Wir wechseln. Wir kommen zum Solus Christus, allein Christus. Jesus im Zentrum oder nur Fassade war ein Stichwort in dem Vortrag von Christian Benzel in Bezug auf unsere Gottesdienste. Gibt es Reformationsbedarf hier oder wie empfinden wir, wie erleben wir unsere Gemeinden? Ist Jesus im Zentrum? Scheinbar gibt es Reformationsbedarf, sonst wäre da nicht so ein Zögern, nehme ich mal an. Weiß ich nicht, ja, bitte. Ich frage nur.
Der Reinhold will was sagen.
Der Reinhold hilft uns aus der Patsche. Nein, du kriegst eins.
Ich würde sagen, normalerweise instinktiv blicken wir sofort auf den Sonntagsgottesdienst. Ist Jesus im Zentrum? Und ich glaube, das ist die schlechteste Perspektive. Wir müssten eher auf den Montagvormittag schauen. Werktags, Nebel. Und am Sonntag, da wird sowieso Jesus besungen und so weiter. Aber das ist zu wenig aussagekräftig, würde ich sagen. Und wenn am Montagvormittag Jesus im Zentrum ist, wie auch immer, das äußert sich auch in dem Anliegen, dass er verherrlicht wird, nicht durch Lieder, sondern auch in Gesprächen, in der evangelistischen, in dem Bemühen, andere für diesen großen Jesus zu gewinnen, dann ist er im Zentrum. Ich wollte nur hinweisen und habe mich selber gerade ertappt, wir schauen sofort auf Sonntag und wir sind sofort beim Lobpreis-Team und nichts gegen Lobpreis, aber entscheidender wird die Sache ehrlicher, wenn wir auf den Montagvormittag schauen.
Danke, ja.
Ich finde eigentlich die Sache relativ klar, wenn der Herr sagt, an der Liebe untereinander werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid und wir uns nicht lieben und tendenziell empfinde ich ein bisschen, wir reden schlecht über andere Gemeinden, dann finde ich, Christus ist nicht im Zentrum. Ne? Und wenn ich zurück zu der Frage kommen kann, Richard, vorher von dir für die Jungen, diese Frage wegen der Sexualität, wenn ich mir nicht Zeit nehme, mit ihnen die Schrift zu studieren, Gottes geniale Pläne, Leitplanken ihnen ans Herz zu legen, damit sie es verstehen, dann ist Christus nicht das Zentrum. Und ich denke, das ist die große Herausforderung. Reden wir groß von der Theorie oder sind wir bereit, Opfer zu bringen, Zeit zu nehmen, um das zu tun, was wir tun sollen? Nämlich Christus in mir den anderen weiterzugeben. Auch wenn es meine Kinder sind, die Jungen sind in unserer Gemeinde und so weiter.
Super, danke. Ja, bitte.
Das ist ja natürlich eine Frage der Definition. Ich war leider bei dem Vortrag nicht dabei, was es bedeutet, dass Christus im Zentrum ist. Aber wenn die Frage ist, in welchem Bereich brauchen wir da als Gemeindereformation? Ich würde wollen, dass unsere Gemeinden und unsere Gottesdienste, alle unsere Veranstaltungen niederschwelliger wären für die Erstbesucher. Dass Christus jedem begegnen kann. Das würde für mich Christus im Zentrum bedeuten. Die Gottesdienste, unsere Veranstaltungen mit Christus im Zentrum so auszurichten, dass jeder sich willkommen, jeder verstanden fühlt und auch versteht. Das finde ich sehr, sehr wichtig, die Sprache, die wir benutzen. Manchmal denken wir, wenn wir die Verkündigung nicht im perfekten Lutherdeutsch machen, dann verwässern wir die Botschaft oder verfälschen sie gar. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, die Sprache ist lebendig, sie ist einem Wandel unterworfen. Manche Worte verlieren an Bedeutung, manche gewinnen an Bedeutung, manche verändern die Bedeutung. Und dieser Zeitgeist wird immer als großes Gespenst gesehen. Ich sehe das nicht so. Ich glaube, wir können schon hören und wie Luther auch gesagt hat, den Leuten aufs Maul schauen, wie reden die miteinander. Ja? Und Gott hat uns so einen großen Wortschatz gegeben, wie wir seine guten Gedanken weiter verbreiten können, sodass Menschen sie verstehen können. Und das bedeutet für mich auch, Christus im Zentrum zu haben in den Gottesdiensten, die Ausrichtung auch nach außen hin zu denen, die verloren sind und nicht nur für uns selber. Weil ich glaube, das ist so die Sehnsucht von Jesus, dass wir diese verlorenen Menschen erreichen mit seiner Botschaft der Versöhnung. Das bedeutet das für mich auch.
Ja, es ist interessant, wenn man ein bisschen zuhört, jeder definiert das anders und das soll so sein. Ich möchte jetzt nicht eine weitere Definition bringen, sondern einfach diese Beobachtung versuchen auf den Punkt zu bringen. Das war auch der Grund für mein Zögern. Das Schlagwort Christus allein ist nicht präzis. Das ist sehr wichtig, aber es ist nicht präzise. Es sagt an sich noch nicht viel aus. Darum würde ich jetzt auch sagen, ich sehe keinen Reformbedarf. Aber es ist wichtig, dass wir das ständig beobachten. Das muss ich beobachten, wenn ich eine Predigt vorbereite, wenn ich einen Gottesdienst vorbereite und ich muss es in meinem Leben beobachten und einfach an diesem Thema dranbleiben und diese verschiedenen Möglichkeiten auch wahrnehmen. Was heißt es eigentlich, dass Christus in mir, biblisch heißt es, Christus soll in mir Gestalt werden oder irgendwie soll zu Christus hinwachsen. Das sind ja ganz, ganz elementare Sachen. Da sind wir in der Überzeugung, glaube ich, nicht, dass wir einen Reformbedarf haben. Aber in der Umsetzung müssen wir da einfach schauen, dass wir dieses Thema nicht aus den Augen verlieren.
Und ich denke, man kann die Solis auch nicht losgelöst voneinander sehen. Manche spielen hier doch ineinander hinein. Was ich so im internationalen Kontext beobachte, ist, dass vor allem in den westlichen Ländern, in der jüngeren Generation oder in der Generation, die frisch zum Glauben findet, die Einzigartigkeit Jesu als einziger Weg zu Gott immer mehr in Frage gestellt wird. Das hat natürlich mit dem Toleranzverständnis unserer Zeit zu tun. Und da sehe ich, das ist in Asien und Afrika übrigens gar kein Thema. Da wird das gar nicht diskutiert. Das ist echt interessant zu beobachten. Und ich sehe das bei uns als Missionswerk. wir haben jetzt eine asiatische Leiterschaft, die kommt gar nicht auf die Idee, das zu thematisieren, weil das für sie eine geklärte Frage ist. Und manchmal habe ich den Eindruck, auch in unseren Gemeinden, für die ältere Generation ist das eine geklärte Frage, für die jüngere Generation nicht unbedingt. Aber wenn wir es nicht thematisieren und von der Bibel her anschauen, dann haben wir nicht nur einen Reformbedarf, dann haben wir ein Problem. Und daher denke ich, sind das in dem Bereich, glaube ich, müssten wir als Verantwortliche in Gemeinde nochmal nachdenken, wie packen wir das an. Aber das ist jetzt eben, wie du sagtest, Solus Christus alleine ist ein bisschen schwammig, ohne dass klar gesagt ist, was gemeint ist.
Ja, das habe ich mir auch hier notiert, diese Herausforderung. Vor allem für die jüngere Generation gibt es nicht überall Wahrheit. Die Frage der Toleranz. Der Christian hat uns auch ein bisschen auf eine Spur gebracht im Blick auf die missionale Theologie. Würden wir jetzt mit einem Moslem, wie würden wir jetzt mit ihm reden über Jesus und wer Jesus ist? Die Frage wurde gestellt in diesem Kontext. Und ja, da wäre die Herausforderung jetzt noch einmal wieder an die junge postmoderne Generation. Verwenden wir, das hast du auch ein bisschen angedeutet, ist in die Richtung, es ist ein missionarisches Mittel, Menschen zu begegnen und sie nicht dort, wo sie sind und nicht gleich irgendwo vor den Kopf zu stoßen. Wie gehen wir mit dieser Spannung um? Missionarisches Mittel kontra Verwässerung?
Ich denke, manchmal frage ich mich, ob wir dem Heiligen Geist auch noch eine Arbeit überlassen wollen. Ich provoziere jetzt auch mal. Ich habe immer wieder in gewissen Fragen erlebt, wo wir meinen, wir müssen Aufgaben, die wir durchaus dem Heiligen Geist überlassen müssen, selbst tun. Und da üben wir Druck aus und dann ist es kontraproduktiv.
Super, danke. Wir haben jetzt eine, ja okay, es gibt eine Frage hier.
Gemeinde. Wir haben den Sonntag zuerst einmal in den Blick bekommen, natürlich den Sonntagvormittag mit dem Gottesdienst. Wir haben den Montagmorgen in den Blick bekommen. Wir haben die Pflicht der Familie, der Eltern in den Blick bekommen. Lehret eure Kinder. Für mich ist noch was offen, und zwar die Lehre in der Gemeinde. Und da frage ich mich, sind wir da wirklich dort, wo wir sein sollten, in den Gemeinden? Für mich kommt die Lehre oft kurz. Nicht nur für die Neugeborenen, die für mich dringend Glaubenslehre brauchen, aber auch für die alten Hasen oder die älteren Hasen. Die für mich braucht die Gemeinde unter der Woche einen Zeitpunkt und einen Ort, wo Lehre stattfindet. Und da frage ich mich, ist das gut genug, was unsere Gemeinden da bringen? Oder ist da wirklich Reformbedarf oder näheres Hinschauen nötig?
Wo, in welchen Gemeinden gibt es unter der Woche noch Bibelstunden? Wäre eine interessante Frage. Okay, da gehen noch recht viele Arme hoch, super. Und wie gut werden die besucht? Wäre auch eine interessante Frage.
Aber selbst da wäre für mich die Frage, da auch mal nach neuen Modellen zu schauen. Wir treffen uns mit Männern in einem Gasthaus alle 14 Tage, um gemeinsam abends Bibeltexte wirklich durchzuarbeiten und auszutauschen. Das ist jetzt, wahrscheinlich ist es tatsächlich eine klassische Bibelstunde, aber in einem ganz anderen Ambiente. Und das sind so Dinge, denke ich, wo wir auch mal schauen können, gerade um auch Menschen, da kommen Leute hin, die werden angeschleppt von Freunden, die würden in Gemeinderäumlichkeiten erstmal nicht kommen.
Super, ja, danke. Da gibt es noch eine Wortmeldung und dann wechseln wir zum nächsten Thema. Ja, der Rudolf hat immer das letzte Wort. Okay. Sorry, Rudolf.
Na, hoffentlich nicht. Ich frage mich manchmal, wie sieht denn unsere Vermittlung biblischer Lehre aus? Ich kenne Christen, die gehen seit 25 Jahren in Bibelstunden und sind nicht in der Lage, jemand anders zu erklären, wie sie beginnen können, an Jesus zu glauben oder für jemand anders zu beten. Wenn wir nur Wissen vermitteln, und wir brauchen ein gesundes Bibelwissen, dafür bin ich dafür, aber wir brauchen ein ein Ermutigen, dass die Leute selbst die Bibel erarbeiten und dass sie bis in ihrem Alltag ankommt. Also brauchen wir Formen, wo die Leute zum Mitdenken und zur Herzensveränderung angeleitet oder motiviert werden, dass sie dazu in der Lage sind. Also ich würde ein Fragezeichen hinter manche Formen machen, weil nur Kopf, und entschuldigt mir eine scharfe oder eine Gegenfrage, wir hauen immer auf die Postmoderne hin. Die sind ja jetzt auch nicht da, können sich nicht wehren. Ich warte eigentlich drauf, wann wir endlich mal die Moderne auf dem Hintergrund der Bibel untersuchen und nicht immer meinen, meine moderne Version des biblischen Glaubens ist die richtige. Wer untersucht die Moderne und erkennt den eigenen Zeitgeist und stellt ihn von der Bibel her in Frage?
Also bin ich mit dir sehr einverstanden, dass wir nicht die Postmoderne kritisieren aus der Sicht der Moderne und glauben, die Moderne wäre die richtige Art und Weise gewesen. Das ist selbstverständlich nicht so. Wir müssen jede Kultur aus der Bibel, Sicht der Bibel kritisieren. Ich fand aber schon, dass jetzt ein postmoderner Vertreter vorher eine super Antwort gegeben hat auf die konkrete Frage, die sehr hilfreich war, glaube ich. Also ich bin überzeugt davon, dass wir von der Postmoderne auch wir sehr viel lernen können und sehr viel profitieren, auch von Dingen in der Postmoderne, die wir in der Moderne haben wir uns oft so befetzt und gestritten, dass die Bruderschaft vollständig kaputt gegangen ist. Und wir haben heute in der Moderne eine ganz andere Kultur gelernt, miteinander umzugehen. Und das finde ich super. Und miteinander zu diskutieren, miteinander zu reden, aufeinander zu hören. Also das möchte ich nur klarstellen. Du wolltest etwas sagen.
Naja, da vielleicht noch als Ergänzung. In der Postmoderne ist eben auch die Beziehung sehr wichtig. Da geht es immer darum, eben, dass es sich gut anfühlt, aber auch mit welchen Leuten man zusammen ist und dass man halt Austausch hat, dass man sich verstanden fühlt und so. Und das ist natürlich was Positives jetzt grundsätzlich, viel mehr als wenn man jetzt so nur für sich alleine steht und dann versucht, auf rationalen Weg irgendwie die Wahrheit kennenzulernen. Und diese Beziehungsebene ist sehr wichtig, eben um die Wahrheit kennenzulernen. Also das kann für den christlichen Glauben wichtig sein, für kleine Gruppen, so Hauskreise oder was auch immer, kann das sehr förderlich sein, weil postmoderne Leute beziehungshungrig sind. Aber, und da sind wir jetzt beim Punkt von vorher, eben Solus Christus, also diese Beziehung zu Jesus, kriegt da auch wieder eine neue Dimension, dass man sich da viel mehr öffnen kann mit diesem Gedanken, Jesus ist gut, der versteht uns, der ist einer von uns, nette Freundschaft mit Jesus, das geht, das kann man sich vorstellen, und dass man eben auch mit Jesus redet und so. Also das könnte eine Brücke sein. Es ist nicht deshalb besser, es ist halt eine andere Kultur, die wir jetzt als Voraussetzung haben, aber diese Kultur, so wie sie sich jetzt zeigt, kann eine Brücke sein, eben da, dass man zu Jesus hinführt.
Danke, da war eine Wortmeldung da hinten. Ich glaube, noch hinter dir war zuerst noch eine Wortmeldung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Stimmt das?
Darf sein, gell?
Wer hat sich gemeldet oder was? Bist du das? Ella, okay. Irgendwo war noch eine Wortmeldung hinten.
Ich möchte eigentlich nur ein, zwei Sätze noch dazu sagen zu dem, was ich vorher gesagt habe. Und zwar bin ich sehr auf der Seite vom Rudolf. Und ich möchte unterstreichen, was der David gesagt hat. Also da habe ich am Anfang meines Hierseins gleich einmal eine Diskussion gehabt mit ihm, dass wir gute Ausbildungen für Leiter von der Gemeinde brauchen. Da ist Reformbedarf und da ist man auch schon dran. Also David ist ja da dran auch, David Häuser. Ja. Und die Dringlichkeit der guten Ausbildung der Leiter der Gemeinde ist mir immer schon wichtig gewesen und ist Thema hier auch. Und da ist Reformbedarf. Und ich denke, da ist auch schon ein Bewusstsein gewachsen, da wird dran gearbeitet. Also Leiter, die fähig sind, Leute auszurüsten, dass sie ihren Glauben verstehen und auch weiter erklären können. Und auch, um auf Paul einzugehen, die lernen, wie wunderbar es ist, in Einheit mit diesem Christus zu leben. Die große Liebe mit diesem Christus zu erfahren, persönlich, und aus einem übervollen Herzen weiterzugeben.
Danke. Jetzt wechseln wir das Thema und wir nehmen auch aus Zeitgründen, aber auch weil es so nahe beieinander ist, allein die Gnade und allein der Glaube zusammen, diese zwei Punkte. Ich glaube, dass sich hier, und ich habe das in meinem Vortrag versucht, heute Morgen ein bisschen darzustellen, hier baut sich eine extreme Spannung auf, von der ich behaupte, als These, diese Spannung kann man dogmatisch oder mit dem Verstand nicht wirklich lösen. Ich habe versucht darzulegen heute Morgen, dass im Begriff, im biblischen Begriff Glaube klar eine passive und eine aktive Seite in der Bibel aufgezeigt wird. Und das ist aber in der Lebensrealität eine Spannung. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Spannung um? Wie erleben wir diese Spannung in unserem Leben? Wie erleben wir sie in unseren Gemeinden? Wir haben ja eben historisch auch das gehört. In der Folge der lutherischen Reformation hat es in der lutherischen Kirche dann eben die Situation gegeben oder oft gegeben, dass dann das Leben der Menschen sich nicht verändert hat. Und in der Täufergeschichte haben wir gesehen, da wurde auf das Verändern des Lebens sehr viel Wert gelegt, aber irgendwann ist es zur Gesetzlichkeit gekommen. Also hier sehen wir auch historisch, dass sich diese Spannung, dass diese Spannung existiert. Existiert sie in unseren Gemeinden, in unserem Leben? Wie gehen wir damit um? Wo brauchen wir Reformation?
Meine, die Einzigartigkeit der evangelikalen Bewegung ist, dass sie an sich nicht vererbt werden kann. Jede Generation muss sich neu für ein Leben mit Jesus Christus entscheiden. Und ich denke, die Herausforderung ist, gerade wenn jetzt unsere freikirchlichen Gemeinden im Land in die zweite, dritte Generation gehen, dass jede Generation neu mit dem Evangelium erreicht wird und sich für ein Leben in der Nachfolge mit Jesus entscheidet. Die Spannung war immer, und da hast du schon darauf hingewiesen, dass man eine Erweckungsbewegung erlebt hat irgendwo. Es ist was geschehen, es ist ein geistlicher Aufbruch gewesen. Und irgendwie wollte man das weiterreichen. Es gelang aber nicht und dann endete es in der Gesetzlichkeit. Und ich denke, in dieser Spannung stehen wir immer. Mir ging das auf in der Baptistengemeinde in Deutschland, wo mir auffiel, mit 13 Jahren mussten, als alle evangelischen Kinder in den Konfirmandenunterricht gingen, gehörte es sich, wenn du nicht Schande auf deine Eltern bringen wolltest, dass du in den Taufunterricht gingst. Und das war parallel, zeitgleich immer so wie mit den Konfirmanden, ja. Dann sind wir genauso im Volkskirchentum gelandet, auch wenn wir das Freikirche nennen. Und das ist eben ein evangelikaler Glaube, wenn wir ihn theologisch definieren, kann nicht vererbt werden. Den muss jeder für sich selbst neu entdecken. Und in dieser Spannung und Herausforderung stehen wir immer wieder neu.
Okay, danke. Ein bisschen zugespitzt möchte ich jetzt das doch noch einmal auf die Frage Gnade und Werke, allein Glaube, Glaube und... möchte ich auf diese Frage schon noch ein bisschen zuspitzen. Diese Spannung, kann ich mich zurücklehnen und sagen, ich vertraue Jesus und ich bin gerettet, oder muss ich doch angetrieben werden zu irgendetwas? Also wie erlebt ihr diese Spannung? Gibt es diese Spannung oder gibt es sie nicht?
Also... ich glaube nicht, dass ich angetrieben werden muss, wenn ich wirklich das Erlösungswerk Christi für mich erkannt habe. Und dann arbeite ich nicht, damit ich mir etwas vor Gott verdiene, sondern weil er alles für mich getan hat. Also ich arbeite viel, aber ich arbeite nicht, um etwas zu erreichen vor Gott, sondern ich arbeite, weil er so viel für mich erreicht hat. Und ich glaube, das ist ganz ein anderer Ansatz, wenn wir so betrachten dürfen. Und dann haben wir auch eine sehr, sehr starke Motivation, die Welt um uns herum zu gestalten, aus seinem Erlösungswerk heraus, das wir für uns erkannt haben.
Wenn ich dich richtig verstehe, würdest du wahrscheinlich Epheser 2, 8 bis 10 hier anführen. Wir leben in den Werken, die Gott zuvor bereitet hat.
Es ist natürlich... ich glaube, du hast es, oder Rudolf hat es erwähnt, für uns oft so ein Sicherheitsanker, an dem wir uns festhalten können. Wir haben ja nichts vorzuweisen, aber da hätten wir zumindest noch dieses eine oder andere Werk. Aber aus Gottes Sicht ist es bestimmt nicht nötig, so etwas vorzuweisen.
Danke.
Also ich denke mir, meine Bestimmung ist jetzt nicht der Himmel, sondern meine Bestimmung ist es ja, auf der Erde zu leben, jetzt, und dazu beizutragen, dass Gottes Reich gebaut wird. Das heißt, dass ich errettet bin, das ist ein Geschenk Gottes, das ist Gnade, aber es ist jetzt nicht mein Ziel, einfach so schnell wie möglich in den Himmel zu kommen, dann bräuchte ich nicht mehr auf der Erde leben, sondern ich habe eine Aufgabe da auf Erden, aber nicht um mir die Errettung zu erkaufen, sondern einfach um dazu beizutragen, dass Gott verherrlicht wird, dass sein Reich gebaut wird und dass die Erde untertan gemacht wird, wenn man so will, also jetzt ganz ursprünglich, aber was wir darunter verstehen, wäre ja, dass einfach die Gemeinde auch Verantwortung übernimmt in den einzelnen Bereichen der Gesellschaft, also einmal in der Familie, dass man so anfängt und dann auch eben im Bereich der Wirtschaft, der Politik und so weiter, also dass die Gemeinde sich nicht zurückzieht, sondern im Gegenteil, da wo sie sich zurückgezogen hat in den letzten Jahrhunderten und wo sie sich gekümmert hat um das eigene Seelenheil, dass man da viel mehr wieder umkehrt und sagt, wir haben eine Verantwortung, wir haben eine Aufgabe für die Welt. Aber wie gesagt, nicht damit ich errettet werde, sondern um anderen auch diese Chance zu geben, auch errettet zu werden, Hoffnung zu bekommen und eben dazu beizutragen, dass die Welt ein Stück besser wird, aber vor allem, damit Gott verherrlicht wird.
Gebt Gott allein die Ehre, ist der nächste Punkt. Wir müssen ein bisschen Gas geben, die Zeit läuft langsam aus. Geschieht das in unseren Gemeinden? Wir haben jetzt auch in den evangelikalen Gemeinden viel mehr Anbetungsteil als früher. Wir haben regelmäßige Anbetungsteile, 20 Minuten, halbe Stunde, immer schönere Musik, immer professioneller, immer besser. Berührend, wertvoll, geben wir Gott mehr Ehre? Brauchen wir Reformation auch in diesem Bereich irgendwo? Sind wir auf gutem Weg?
Wird das so gemessen an der Dauer der Anbetungszeit?
Das ist die Frage. Das stelle ich euch, die Frage.
Ich werde morgen was dazu sagen.
Okay, wir dürfen gespannt sein. Vielleicht ist die Frage herausfordernder, geben wir mit unserem Leben Gott die Ehre? Und das ist vielleicht auch die wichtigere Frage, ja, als die nach der Anbetungszeit.
Ich denke, die Frage für mich ist, warum machen wir eigentlich was? Um was geht es eigentlich? John Piper hat in einem Buch über Mission geschrieben, Mission existiert, weil Anbetung fehlt. Ziel ist der Gemeinde Jesu, dass Gott verherrlicht wird. Und die Frage ist, wie bestimmt es mein eigenes Leben? Warum mache ich was? Mache ich das, um meinen Selbstwert bestätigt zu bekommen? Mache ich das, um Ehre zu bekommen? Und ich denke, hier kann sich jeder Einzelne von uns immer wieder nur neu fragen und hinterfragen und überlegen, bis hin zu gemeindlichen Aktivitäten. Warum machen wir gewisse Kreise? Wir Frommen sind gut, was neu anzufangen. Wir sind meistens ziemlich schlecht darin, Sachen zu schließen und aufzuhören. Aber verherrlicht es Gott? Geht es um Gott oder geht es um uns? Mir sagte letztens ein Pfarrkollege, der in der Gefängnisseelsorge tätig ist, er sagt, er kann sich nicht vorstellen, wieder in Gemeindedienst hineinzugehen, weil er will nicht einfach nur diese Schäfchen betreuen, bis sie sterben. Ja? Aber ist das teilweise auch, was ist unsere Erwartung, auch in unseren Gemeinden? Sind wir dafür da, unsere Leute zu betreuen und dann bis so vom, was auch immer, so durchs Leben durch bis zum Grab? Oder ist die Perspektive wirklich, allein Gott die Ehre zu geben in allem, was wir tun?
Finde ich sehr eine wichtige Frage. Und eben die Frage, was gibt denn Gott die Ehre? Ich glaube, da denken wir viel zu schmal heute. Ich habe auch meine Jahre jetzt drauf und meine Jugend und viele Tendenzen erlebt. Und gerade dieses Thema, ich denke, es ist wie ein Pendel, schlägt auf eine Seite und irgendwo sind wir jetzt auf der Lobpreisseite, wahrscheinlich auf der äußersten Seite und das Pendel geht langsam wieder zurück, wo plötzlich auch Junge entdecken, kürzlich erlebt das letzte Mal am Adventsgottesdienst, wo ein Lobpreiser plötzlich sagt, nimmt das Adventslied. Wow, da hat es ja Lobpreis drin. Da machen sie Entdeckungen. Wir haben früher auch Lobpreis gemacht. Anders, er war auch drin, anders. Aber ich finde es toll, dass das wieder da ist, auch wenn es mal auf die andere Seite schlägt. Aber dass wir doch Mut machen, auch zu der Breite. Ein Lobpreis, lesen wir den Lobpreis von der Maria. Keine einzige Wiederholung. Ich glaube 19 Verse. Vers um Vers wird Gott entfaltet. Lobpreis empfinde ich oft. Halleluja, preist den Herrn. Das kann ich ja, eine halbe Stunde singen. Aber es entfaltet wenig. Versteht ihr? Irgendwo, denke ich, geht das Pendel wieder zurück. Und da, glaube ich, können wir Mut machen, das aufzufangen, dass er wieder breiter wird. Und auch am Montagmorgen ist Lobpreis. Und einmal die Frage wieder zu stellen, warum machen wir den Lobpreis heute so? Mit der Art und Weise, die Länge. Und wo sind die Geschwister dann beim eigentlichen Gebet? Das verstehe ich oft nicht, dass Lobpreise so begeistert sind. Aber in der nächsten Zeit, oder wenn wir dann beginnen zu beten, Dank und Fürbitte, das schmerzt mich echt. Und hier möchte ich helfen beizutragen, dass wir zu dieser Einheit wieder finden, das Lobpreis auch Dank und auch Fürbitte das Ganze beinhaltet.
Danke. Okay. Eine Wortmeldung.
Wenn ich darf, möchte ich ein kurzes Zeugnis geben, das alle drei Themenkreise überdeckt. Also Sola Scriptura, allein Christus und Sola Fide. Und da möchte ich ein bisschen provokant sagen, dass dieser Slogan, die Bibel ist unsere Richtschnur, eigentlich überhaupt nichts anfangen kann. Also die Bibel als Richtschnur, als Richtlinienbuch würde mich eigentlich kaum interessieren. Und auch ich verstehe das Christentum auch nicht als Buchreligion. Das hängt mit meiner Wiedergeburt zusammen. An dem Tag, an dem ich begonnen habe, das Evangelium zu verstehen, hat mir ein alter Glaubensbruder, sein Name war Ralf Schelles, auf einer OM-Konferenz in 20 Minuten gezeigt, dass die ganze Bibel von Christus spricht. Ich habe nämlich als Katholik geglaubt, ja, der Papst, das ist der Fels, Matthäus 16, 18. Und er hat mir gezeigt, von Anfang bis zum Ende durch die Psalme, der Herr meines Heils, und er kam dann zu 1. Korinther 10, der Fels, der aber sie begleitete, war Christus. In der Wüstenwanderung, als das lebendige Wasser herauskam. Und das war für mich ein derartiger, völliger, erkenntnismäßiger Umbruch, dass ich seitdem die Bibel lese, die Bibel offenbart keine Regeln, kein Gesetz, nichts, sie offenbart eine Person. Das ganze Alte Testament, das ganze Neue, eine Einheit, das ist alles Christus. Und ich wenn ich Bibel lese, Da entdecke ich Christus, ob ich die Stiftshütte lese oder Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Paulus schreibt, ja, dieses Licht ist in unseren Herzen aufgeleuchtet und das ist Christus. Und das ist, was mich fasziniert und antreibt, sowohl das Bibellesen als auch meinen Alltag von Montag bis Sonntag. Also ich bin Gott so dankbar, dass er mir diese Schau geschenkt hat auf Christus allein. Und es war gerade für mich als Katholik wichtig, weil ja die katholische Kirche nicht nur die Bibel, sondern die Tradition der Kirchenväter als Glaubensbasis hat. Aber Paulus sagt den Ältesten in Ephesus, ich habe es nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu sagen. Ich bin rein vom Blute aller. Und Judas 3 möchte ich noch anschließen, da steht, ich hielt es für eine Notwendigkeit, euch schriftlich zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert ist. Ein für alle Mal, das ist griechisch Apax. Es kommt nichts mehr dazu, keine Tradition, auch keine evangelikale Tradition, nichts. Und das Wort für kämpfen hängt mit den Ringen zusammen. Agonie zumal, das Wort Agonie kommt davon. Also wir sind verpflichtet, wir sind aufgerufen, für den Glauben zu kämpfen. Und wir haben halt vom Richard so diese Fülle an Bedeutung des Wortes Glaubens gehört. Treue, Wahrheit, zu kämpfen, zu ringen, der ein für alle Mal überliefert ist.
Und okay. Ja, danke, Fritz. Das kann noch zu einem letzten Komplex vielleicht überleiten, dann müssen wir zu einem Ende kommen. Wir haben uns mit der Täufergeschichte beschäftigt. Wir haben gesehen, wie viele Blutzeugen es damals gab. Und ich stelle mir immer wieder mal die Frage, habe mir immer mal schon wieder die Frage gestellt, wofür wäre ich bereit, wirklich mein Leben jetzt zu geben, auf den Scheiterhaufen zu steigen. Und ich denke, das ist eine riesige Herausforderung. Mir hat nach diesem Ereignis letzte Woche hat mir ein Bruder, der damit dabei war, gesagt, wenn wir jetzt auf einen Scheiterhaufen kommen würden, wie würde ich versuchen, mein Leiden abzukürzen? Er hat zu mir gesagt, ich würde dann vielleicht den Rauch oder die Hitze ganz schnell einatmen, dass ich möglichst schnell sterbe. Und da habe ich gedacht, Mensch, der beschäftigt sich ganz konkret mit dieser Frage, hingerichtet zu werden. Wer beschäftigt sich heute mit dieser Frage von uns in unseren Gemeinden, wirklich das Leben hinzugeben, um des Glaubens, um des Bekenntnisses willen? Gibt es hier Reformationsbedarf oder du hast davon geredet, vorbereiten auf Leidenszeiten?
Also das ist ein großes Problem und ich habe diese Frage auch schon gestellt, das Dumme ist nur, ich weiß es nicht. Ich bin nicht in der Situation, ich kann jetzt nicht ernsthaft sagen, ja, ich wäre da schon bereit zu sterben. Das weiß ich wirklich nicht. Ich kann jetzt auch nicht sagen, nein, da wäre ich nicht bereit. Ich weiß es nicht, ich kann nur darauf vertrauen, dass Gott mir die Kraft geben würde, in so einer Situation dann richtig zu handeln, richtig zu agieren, vor allem auf ihn zu vertrauen. Da bin ich auch gewiss, dass er das tut, aber diese Frage muss ich ganz ehrlich sagen, keine Ahnung. Ja.
Gott sei Dank leben wir in einem Land, in dem wir uns diese Frage nicht konkret stellen müssen.
Noch nicht. Da war zuerst eine.
In dieser Sache denke ich an Petrus, der gesagt hatte, Jesus, du wirst nicht sterben und ich werde dich nicht verlassen. Ich denke, man kann sich da schnell überschätzen. In seiner Haltung und Meinung, man ist vielleicht jetzt da in einem Raum mit Gläubigen zusammen und wohl, ich schon. Ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und ich habe den Glauben schon, dass Gott diese Märtyrer auch durchgetragen hat, ihnen die Kraft gegeben hat. Auf das kann ich hoffen. Aber ich möchte jetzt hier nicht groß sagen, ich pack's.
Jean-Marc wollte etwas sagen.
Der gleiche Petrus schreibt in seinem ersten Brief die herausfordernden Sätze, Gott hat euch geehrt, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Ich denke, es beginnt viel weiter vorne als jetzt mit dem Leben, sondern eben mit der Bereitschaft, es mich etwas kosten zu lassen. Und Leben und Tod gehören ja vielleicht auch zusammen. Also wenn vielleicht die Frage ist, wäre ich bereit für den Herrn Jesus zu sterben, ist vielleicht eher die Frage jetzt an mich gerichtet, bist du bereit wirklich, wirklich für ihn zu leben? Wenn ich bereit bin, wirklich für ihn zu leben, dann werde ich beim Loslassen des Lebens auch bei ihm sein.
Also ich finde das ein gutes Schlusswort. John Mark, vielen Dank. Ich möchte euch danken für die Bereitschaft mit zu diskutieren, euch fürs Mitdenken, fürs Mitreden. Vielen Dank. Ich möchte mit einem Gebet diesen Abend beschließen.